Und deswegen hören wir auch an der Art und Weise, wie jemand klingt, wie jemand selber mit sich in Kontakt ist, wie jemand mit sich selber spricht. Und dann wissen wir auch, inwieweit wir dem vertrauen können. Weil wenn der nicht gut mit sich selber spricht, das hören wir. Wir haben ein richtig gutes Gefühl für Menschen. Und wir wollen dann nämlich nicht, dass der so mit uns spricht. Und deswegen machen wir es dann lieber kurz und sind ganz schnell weg.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Elisabeth Koch und Martin Permantier. Elisabeth ist Expertin für Stimme und gelungenen Auftritt. Sie wirkt als Trainerin und Coach an den Schnittstellen zwischen Stimme, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und Beziehungsgestaltung. In dieser Folge nimmt sie uns mit auf eine spannende Reise in die Welt der Stimme und deren Bedeutung in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Elisabeth erklärt, wie das Zusammenspiel von Atem, Körperhaltung und innerem Kontakt die Klangqualität unserer Stimme beeinflusst. Und sie gibt Einblicke, wie wir durch bewusste Atmung und das Spüren unseres Körpers zu einem authentischen Stimmausdruck gelangen können und macht deutlich, dass es bei der Stimmarbeit nicht nur um Technik geht, sondern vor allem um die innere Haltung und den Kontakt zu uns selbst. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich für alle. Ich freue mich, euch heute zu begrüßen, denn als Gast habe ich Elisabeth Koch. Hallo Elisabeth.
Hallo Martin, herzlichen Dank für die Einladung heute.
Elisabeth, man hört es schon fast, du bist Stimmtrainerin. Bei diesem Beruf, ja, ist ja immer auch ganz spannend. Wie war denn deine Reise dahin, Stimmtrainerin zu werden?
Die war lang. Mein erster Beruf war Schreinerin. Im Norden sagt man Tischlerin. Und beim Schreinern habe ich vor allem so meine körperliche Kraft und meine Balance gut ausbalanciert. Und danach bin ich Logopädin geworden und ich hatte mich beworben für als Logopädin und als Ergotherapeutin. Und Ergotherapeutin nach der Schreinerei ist natürlich naheliegender. Aber bei der Logopädie, da habe ich dann so einen Auswahltest den ganzen Tag gemacht. Und die letzte Frage, die mir gestellt wurde, war, warum ich denn keine Ergotherapeutin werde, sondern Logopädin. Habe ich gesagt, da würde mir einfach die Musik im Leben fehlen. Und diesen Satz habe ich gesagt, weil mir den die Mutter meiner Freundin, die Logopädin war, gesagt hat, den sagst du. Das wirst du gefragt. Und das habe ich dann gesagt.
Das ist der Schlüssel, um Logopäde zu werden.
Genau, ich wurde genommen. Und erst 15 Jahre später ist mir dieser Satz noch mal in Gedächtnis gekommen und dachte mir, wow, wie toll, dass sie mir den damals gesagt hat. Und in der Logopädie gibt es ja viele Bereiche, so Kindersprache, Stottern, Neurologie. Und das fand ich alles spannend, aber was mich wirklich vom Hocker gehauen hat, war, als ich zum ersten Mal irgendwas über Stimme erfahren habe und Aufnahmen, also auch diese medizinischen Aufnahmen und Bilder von der Stimme gesehen habe. Also ich weiß nicht, das war wie Liebe auf den ersten Blick. Und ich hatte super tolle Dozenten und ich wusste sofort, das ist das, was ich mein Leben lang machen will.
Das ist ja interessant, dass wir uns über die Stimme mitteilen. Ja, und das so viel von uns auch zum Ausdruck bringt. Was hat dich denn da so dran fasziniert, wenn du sagst, da habe ich es gesehen und habe mich, worin genau hast du dich denn verliebt?
Also Damals wusste ich es nicht. Ich habe mich jetzt nicht in die medizinische Aufnahme verliebt von Stimmbändern. Das sieht jetzt auch nicht für jeden so lecker aus, ja. Aber mich hat fasziniert so diese vielen Möglichkeiten, die darin schlummern. Und für mich ist Verbindung und Kontakt und auch ein tiefer Austausch ist für mich schon immer so ein Grundbedürfnis gewesen. Also ich interessiere mich einfach für Menschen. Ich interessiere mich, wie es Menschen geht. Ich möchte Menschen kennenlernen. Das ist in mir drin. Und ich denke, es hat damit zu tun, dass mich das sofort so fasziniert hat.
Hattest du denn schon immer auch eine besondere Stimme? Oder ist das etwas, was dann auch mit dem Training so sich nochmal verändert hat für dich?
Das kam ganz viel über das Training. Also ich komme aus einer Familie, wo immer viel Musik gemacht wurde. Meine Eltern haben Vermögen in unsere musikalischen Ausbildungen gesteckt. Und wir haben auch immer viel gesungen, also in der Familie. Und ich bin auch katholisch aufgewachsen. Also wir sind auch in der Kirche gegangen, haben da auch viel gesungen. Auch in der Großfamilie wird bis heute gesungen. Also da wird ein Lagerfeuer angemacht und dann wird ab 7 Uhr, 8 Uhr bis um Mitternacht werden da ein Lied nach dem nächsten geklampft. Also die ganze Familie singt sehr gerne und gut. Und trotzdem gibt's in unserer Familie auch so, wie in jeder Familie, so eine bestimmte Art, wie Frauen sprechen. Und da habe ich mich auch so weiterentwickelt. Also ich habe früher schon anders gesprochen, bevor ich Stimmtrainerin wurde. Und ich wurde erst Logopädin und später habe ich dann noch eine Stimmtrainerausbildung gemacht und gelernt, mit Sängern aller Stilrichtungen zu arbeiten. Die Death Metal-Leute sind übrigens die ersten, die zum Stimmtrainer gehen.
Die weil Heavy Metal-Leute. Weil das irgendwann nicht mehr geht, ja.
Weil du deine Stimme kaputt machst, wenn du das auf eine ungesunde Art und Weise produzierst. Und die wechseln ja auch zwischen fantastischen Stimmvolumen und Höhen und Tiefen und dann dieses böse, böse dabei. und um das gut umsetzen zu können, sind die Ersten, die zum Stimmtrainer gehen.
Ich finde, das resoniert auch, wenn du erzählst so von deiner Kindheit. Ich habe ja auch so eine singende Kindheit gehabt. Einmal durch das Katholische, ja, und ich war im Aachener Domchor. Also auch schöne Stimmausbildung und schon mal na. ums Klavier stehen und zurechtgewiesen werden, die Töne treffen und so. Ne, das hat mich auch meine ersten 10 Lebensjahre begleitet. Und Pfadfinder, da ging es auch immer singend durch den Wald. Das sind ja Kulturpraktiken, die sind ja fast ausgestorben. Also wann triffst du heute nochmal Leute, eine Gruppe von Menschen, die singend durch den Wald läuft? Und früher war das so ein bisschen Usus, ne?
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich denke auch, wir haben da echt viel verloren. Ich finde Singen wirklich, wirklich wichtig. Meine Kinder waren auf einer musikalischen Grundschule und die haben da so viel mitgenommen. Die haben so viel gesungen. Das ist so großartig. Ich bin der Lehrerin so dankbar.
Ich habe einmal gehört, jemand hat mal Ratgeber ausprobiert, was dich glücklicher macht, Glücksratgeber. Und ein Jahr lang jeden Tag einen anderen. Und am Ende des Jahres so ein Fazit, was hat denn jetzt geholfen? Also Priming, Kalduschen oder was auch immer. Also jemand sagt, das ist der Miracle Morning. Und ich erinnere mich noch, die Person sagte, ja, was wirklich geholfen hat, war Singen.
Ja. Das wird immer gesagt, ich habe das immer gelesen, ja, dass Singen ja so glücklich macht und so das gemeinsame Singen auch. Und dann dachte ich, warum eigentlich? Warum ist es so? Und es hat lange gedauert, bis ich es so entschlüsselt habe. Und das hat mit dem parasympathischen Nervensystem zu tun. Wir haben ja ein sympathisches Nervensystem, das schützt uns im Außen. Also das scannt die Außenwelt und schaut, ob alles in Ordnung ist oder ob wir jetzt schnell wegrennen müssen oder uns verstecken müssen oder angreifen. Und das parasympathische Nervensystem, das sorgt dafür, dass wir innen, in uns drin, in Balance sind. Und da ist auch die Atmung verknüpft und unsere Verdauung. Und wenn wir uns nach innen wenden, also wenn wir unsere Atmung spüren, dann sagen wir uns selber und unserem Nervensystem immer, alles ist in Ordnung, du kannst dich entspannen. Und wenn wir singen, dann aktivieren wir dieses ganze parasympathische Nervensystem. Das ist mit all unseren Organfunktionen verbunden und vor allem mit der Atmung. Und das wird dadurch so ausbalanciert und so aktiviert, dass es uns richtig gut geht und das macht glücklich. Und das andere ist, dass ein Ton, also die Stimme, die wir produzieren, das ist ja eine physikalische Größe. Also jeder, der mal ein gutes Instrument schwingen hat, hören und spüren, der weiß, was ich meine. Und auch wenn die Stimme in uns drin schwingt, dann werden wir so wach und so lebendig und das tut uns gut. Und auch wenn wir tief atmen, ja, dann werden wir von innen belebt. Und das ist das, was beim Singen passiert.
Ja, spannend. Ja. Man sagt ja in der Psychologie manchmal, diese Gegenwärtigkeit hat damit zu tun, die Aufmerksamkeit zu teilen. Also ja, sich an sich selbst zu erinnern, dass du weißt, mich gibt's im Innen und mich gibt's im Außen. Ja, und ich kann die Aufmerksamkeit teilen. Ein Teil von mir ist innen. Ja, dann gucke ich durch meine Augen in die Welt. Hallo. Ja. Und hier bin ich halt mit meiner Stimme in mir und spüre mein Innen. Und ich bin mit dem Außen in Kontakt. Ja, dass es immer so eine Innen-Außen-Beziehung ist. Und wir ja oft diese Beziehung nicht haben, sondern voll im Außen sind. Und innen eben kein Gewahrsein haben, also uns nicht an uns selbst erinnern, wie wir denn so in diesem Körper drin stecken. Ne? Was passiert denn so im Körper, bevor überhaupt so ein Ton erklingt?
Was in uns drin passiert, ist, dass die Luft in uns reingeht, also wir atmen ein und wir atmen aus. Und da geht's nicht nur darum, so die Sauerstoffversorgung für den Körper und fürs Gehirn zu sichern, sondern es ist noch viel mehr. Also bevor die Stimme entsteht, und die Stimme entsteht im Hals, im Kehlkopf, das wissen die meisten, passiert in unserem Körper ganz viel. Und dass die Luft überhaupt so in uns rein kann, da braucht es so ein Netzwerk aus Diaphragmen. Also das wichtigste Diaphragma, das jeder kennt, ist das Zwerchfell. Also die meisten sind ganz unsicher, wo das ist und wie groß das ist und was das macht. Und aber das ist so ein Netzwerk, das auch schon unten im Becken beginnt und im Zwerchfell. Das Zwerchfell ist so ein flächiger Muskel-Sehnenverbindung, so auf Höhe unseres Brustkorbs, und das kann sich rauf und runter bewegen. Und auch das thorakale Netzwerk, also das Netzwerk, das unseren Brustkorb umspannt, das überhaupt dafür sorgt, dass die Lunge aufgespannt ist. Und die Diaphragmenebene auf Höhe vom Kehlkopf und im Mundboden und im Gaumen und auch auf Höhe der Ohren, die korrespondieren miteinander. Und je nachdem, wie tief die Luft in uns reingeht, beeinflusst es unsere Stimme, wie die dann klingt. Und es geht gar nicht darum, die Luft möglichst tief zu pushen. Also wenn wir beim Arzt abgehört werden, dann, und der sagt mal bitte tief einatmen, dann ziehen wir die Luft richtig so tief in Brustkorb. Und das heißt aber nicht, dass wir wirklich diese Diaphragmen aktivieren, sondern die Diaphragmen aktivieren wir, wenn wir bei einem ganz stillen, leichten Atem mal spüren, wo kommt denn das in uns an? Und manche kommen da so auf Höhe vom Brustbein und manche kommen auf Höhe irgendwo in Richtung Nabel und manche kommen wirklich so unten auf dem Stuhl an. Und es geht gar nicht, die Luft reinzuziehen, sie runterzudrücken, sondern diese Stelle, die man da so ganz zart und vorsichtig wahrnimmt, zu spüren. Und dann sind wir so auf dem Boden unserer Tatsachen. Und deswegen ist es so entscheidend, wie die Stimme klingt. Das hat so einen starken Einfluss darauf, wie wir mit Menschen in Verbindung gehen können, weil das damit zusammenhängt, wie tief wir auch in uns selber reinfühlen können.
Also das ist das, was man auch von Bauch, Brust, Hals, Kopfstimme so kennt.
Genau.
Ja, wenn du noch mit dem Kopf sprichst, dann bildet sich halt nach oben, ja.
Genau, dann fehlen so Anteile von dem Klangspektrum in uns. Wenn wir mit einem Menschen sprechen, dann wollen wir nicht nur was über das Thema erfahren, wir wollen auch immer was über den Menschen erfahren. Also wir wollen ein Gefühl kriegen, sind wir da sicher oder müssen wir jeden Moment schnell weglaufen? Also in dem Klang einer Stimme, wie wir den hören, dafür haben wir eine ganz starke Intuition. Und wenn wir viel von den Menschen hören, dann erzählt uns das, was über den Menschen, wie der selber mit sich in Kontakt geht, wie der selber mit sich spricht.
Ja, das ist ja spannend, weil manchmal könnte man ja Stimmtraining so verstehen, ja, das ist so ein Training, da kriegst du eine Technik beigebracht und dann kannst du besser reden und ja, generierst mehr Vertrauen, weil du ein wenig tiefer sprichst, ja. Und also so diese Taschenspielertricks, aber du sagst ja, es ist noch mehr, es hat auch was mit innerer Präsenz zu tun, also es ist mehr als ein Training oder eine Technik, sondern es hat auch was mit Selbstkontakt zu tun, so wie ich dich verstehe.
Genau, es hat mit der Präsenz zu tun nach innen, wie wir selber mit uns in Verbindung gehen. Und das heißt auch gar nicht, dass wir da immer tief reinspüren sollen. Wir haben ja auch was zu tun. Wir brauchen unseren Kopf, wir brauchen unsere Empathie, wir brauchen unser Fachwissen und in vielen Situationen so im Beruf geht's auch um viel und da haben wir dann nicht so viel Kapazitäten in uns reinzuspüren. Aber wenn wir das ab und zu mal tun und dafür braucht es gar nichts, wir können das mit dem Einkaufswagen in der Hand an der Kasse tun, wir können das im Auto beim Fahren tun oder an der Ampel, wir können das tun, während wir jemandem anderen zuhören, dann kommen wir immer wieder bei uns selber an. Und das ist das, was Präsenz ausmacht, dass wir uns selber spüren und von dort ausgehend auch den anderen wahrnehmen und spüren. Und dann gewinnen wir auch wirklich Vertrauen und Sicherheit, nicht nur zum anderen. Also wir geben dem anderen Sicherheit und wir gewinnen Vertrauen und Sicherheit in uns selber. Und darum geht's.
So ein anderes Phänomen, jetzt sagst du bei uns selber, jetzt aus Ich-Entwicklungsrichtung würde man ja sagen, naja, gibt so ein Ich, es gibt viele Ichs und rollengebundene Teilpersönlichkeiten. Du kannst ja oft an der Stimme erkennen, mit wem jemand redet am Telefon. Ja? Und dann merkst du so, ja, nur im Vorbeigehen, ach, das muss Mutti sein, mit der er gerade redet. Weil wir ja so Teilpersönlichkeiten haben, die andere Stimmen haben.
Ja, wir haben verschiedene Rollen, ja.
Ja, und in manchen Gesprächen kannst du ja erkennen, ach, guck mal, jetzt redet jemand anderes. Und das finde ich auch faszinierend, dass es da Rollen gibt oder Teilpersönlichkeiten, die sich auch unterschiedlich in der Stimme zeigen.
Ich muss gerade an eine Geschichte denken von einem Freund, der war in der Sprechstunde für seine Diplomarbeit bei seinem, der hat Bauingenieurwesen studiert, bei seinem Prof. Und es ging um Bauphysik und Beton und also auf jeden Fall um diese Diplomarbeit. Und dann ist er ans Telefon gegangen, da war seine Tochter dran. Und dann hat er komplett gewechselt. Der so, ja, du hast deinen Zahn verloren, das ist ja wunderbar. Ja, das kennt jeder von uns, dieser Stimmenwechsel, der Rollenwechsel. Und mit Kindern sprechen wir intuitiv ganz anders. Ja, mit Tieren auch. Ja, bist ein guter Hund, ja, hast du fein gemacht.
Gutti, gutti, gutti. Ja, ist auch lustig, ne? Wie man dann in so eine Sprache fällt. Und ich glaube ja auch, dass das jetzt an Haltung gebunden ist, beziehungsweise an Selbsterzählung. Also wie erzähle ich mich denn in welcher Stimme? Mich fragte mal einer, ja, bist du eigentlich authentisch in deinen Podcasts? Ich sage, ja, du, ehrlicherweise, ich bin in Resonanz mit meinen Gästen. Und wenn ich mit einer Stimmtrainerin rede, da achte ich natürlich mehr auf meine Stimme. Ja, weil das Thema so präsent ist. Mit manchen lache ich ganz viel, mit anderen bin ich todernst. Das weiß ich vorher gar nicht. Das kann ich auch nicht steuern. Ja, ich kann nicht sagen, heute bin ich ganz lustig und dann habe ich irgendwie einen Gast, der irgendwie ein ernstes Thema hat. Das heißt, die Stimme oder wer ich bin, ist ja auch eine Co-Kreation aus dem Miteinander in Resonanz sein.
Ja, es geht ganz viel um Verbindung. Was spüre ich bei dir? Was spüre ich bei mir? Wie tauschen wir uns aus? Wie selbstsicher bin ich? Es geht auch ganz viel um Empathie und darum, was bewegt uns und wie begeistern wir? Wie können wir gehört werden? Und wenn die Sprache präzise ist, dann können wir auch schnell auf den Punkt kommen. Dann haben wir mehr Bandbreite frei.
Jetzt trainierst du ja Leute. Mit welchen Anliegen kommen die denn? Also wenn die sagen, ja, ich möchte souveräner sein, ich möchte überzeugender sein oder meine Stimme sollte tiefer sein. Was sind denn so Anliegen, weswegen jemand sagt, du, meine Stimme, die müsste mal anders sein?
Die Menschen formulieren das natürlich auf ganz verschiedene Art und Weisen. Und wenn man genau hinschaut, ein bisschen differenziert, aber wenn ich es runterbreche auf einen Wunsch, dann ist es das, dass sie Vertrauen und Sicherheit in sich selber gewinnen wollen. Und dass sie sich gut fühlen wollen, wenn sie vor Menschen sprechen, wenn sie mit Menschen sprechen. Dass sie merken, sie verlieren diese Sicherheit irgendwo und sie können ihre Kompetenz nicht transportieren.
Also ein Thema der Selbstentwicklung, des Selbstkontaktes, ja, vielleicht auch diese Selbstgeborgenheit.
Also wie sie es formulieren, ist anders. Sie sagen, ich möchte gerne präsentieren können und mich da gut fühlen. Oder sie sagen, ich merke, meine Stimme klingt nicht so, das passt nicht zu mir, das bin nicht ich, das gehört nicht zu mir, ich fühle mich damit nicht wohl. Oder die Stimme ist nicht sicher, die verabschiedet sich vielleicht oder geht in Höhen oder Tiefen. Oder sie merken einfach, sie rutschen da in was rein, wie sie gar nicht klingen wollen, wo sie sich nicht wiederfinden. Es gab zum Beispiel eine Frau, die hat eine ganz ausgewogene Stimme, aber wenn sie in einer Präsentationssituation war, dann wurde die immer ganz tief.
Ganz tief. Und sie hat gemeint, sie kann das gar nicht steuern.
Und dadurch hat sie die Zuhörer verloren. Die hat die Aufmerksamkeit verloren. Die haben geguckt, dass sie das Gespräch kurz machen. Und was wir trainiert haben, war vor allem, dass sie über die Atmung ihr Nervensystem beruhigen kann. Da reichen 2 Minuten. Oder auch 1,5, wenn man das trainiert. Und dann konnte die ihre Stimme tanzen lassen, ja. Und dann war das überhaupt kein Thema mehr. Und jetzt ist sie sicher auf der Bühne und ganz froh und moderiert große Veranstaltungen. Und das klingt fantastisch. Also da fehlt gar nichts.
Ja, da hätte ich auch gerne mal einen Tipp, weil ich mache das intuitiv auch. Wenn ich jetzt weiß, okay, Keynote, irgendwo viele Leute, kommt je nachdem auch so ein bisschen Lampenfieber. Ja, ich merke so, oh, mein Körper reagiert, ne? Und dann setze ich mich hin, werde so ganz still und gehe in Atem. Und schön tief atmen, Körper spüren, Füße spüren, Martin, du bist sicher und geborgen mit dir und so weiter, ne? Was sind denn so Sachen, wo du so sagst, was du auch Hörerinnen so mal mitgeben kannst? Was sind so Geschichten, die man so machen kann?
Genau das. Hinsetzen und spüren, wo kommt die Luft in mir an? Ohne drücken, ohne tief atmen, sondern wenn du dich hinsetzt und spürst, was macht die Luft. Aber da gibt's verschiedene Leute. Die einen, die brauchen wirklich dieses Hinsetzen, Spüren. Und die anderen, die gehen lieber mal im Sturmschritt um Block und spüren das da. Das müsst ihr selber rausfinden, was für euch besser passt. Und diese Stelle merken, wo spüre ich die Luft in mir drin, im Zentrum meines Körpers, weil da ist eure Kraft. Und da ist euer Fokus. Und das nicht nur machen in der Situation, wenn ihr jetzt gleich das Interview habt oder auf die Bühne geht oder die Präsentation oder das wichtigste Verkaufsgespräch habt, sondern das auch in Situationen machen, wenn es euch gut geht. Wenn ihr sowieso vielleicht am Sonntag im Wald spazieren geht. Und das andere ist Zunge kreisen. Das ist eine fantastische Möglichkeit, um die Muskulatur im Mund und in den Nebenhöhlen zu aktivieren. Also die Zungenspitze zwischen die Zähne und die Lippen. Also ich fange oben an, ist aber unten egal. Und dann außenrum um die Zahnreihen kreisen. Ja, super, genau. Und 10 Runden. Eine Richtung 10 Mal und dann die andere Richtung 10 Mal. Mhm. Also ihr 20 Runden habt. Das dauert weniger als 2 Minuten. Also Zungenkreisen, 20 Runden ist meine Lieblingsübung. Ich habe mal in Prag eine Frau, die Stadtführungen macht, angesprochen. Und die lebt davon. Also das heißt, die macht jeden Tag 4 Stadtführungen oder sowas. 2 Stunden jeweils oder 1,5. Und die hat gesagt, was soll ich denn machen nach einer Stadtführung oder spätestens 2 bin ich immer heiser. Das ist total schwierig. Und das hat sie mich so zwischen Tür und Angel gefragt. Das ist ja klar. Die wichtigen Tipps braucht, muss man immer zwischen Tür und Angel geben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, kreis mal mit der Zunge. Und ja, genau, so und 20 Runden und weiter und weiter. Und sie so, oh, es zieht, ja. Und ich so, ja, es zieht. Und es zieht immer genau an der richtigen Stelle. Das ist echt Hochleistungs-Yoga für die Zunge. Und dann habe ich sie erst 1,5 Jahre später getroffen. Da hat sie gesagt, das ist so toll. Ich kann jetzt wirklich die Stadtführungen den ganzen Tag machen. Ich schaffe das super.
Du weißt jetzt schon, ne, dass ich jetzt vor jedem Talk meine Zunge kreisen lassen werde und daran denken werde. Ich finde den Tipp super, ja. Weil ich kenne das ja auch, dieses, weißt du, Lippen so entspannen oder pickete, pickete, also diese Sprachübung, ja, aber die machst du dann ja meistens nicht, weil du sitzt im Publikum. Bevor du eine Rede machst, ist ja irgendwie Einführung, pipapo, du sitzt irgendwie im Publikum, kannst nicht raus, kannst jetzt auch nicht rumlaufen. So musst du ja irgendwas im Sitzen machen.
Ja, bei den Übungen so PKT oder mit F, Fischers Fritz oder so, ich sehe den Effekt da ehrlich gesagt nicht. Das ist ganz nett, das zu machen, um die Stimme überhaupt zu benutzen. Aber wenn du die Zunge kreist, dann lockerst du auch gleichzeitig die Aufhängung vom Kehlkopf, weil der Kehlkopf, der hängt so an der Zungenwurzel, ist der so verbunden. Und dadurch kann der besser schwingen und schon die Schwingung besser aufnehmen.
Jetzt sagst du ja, die Stimme hat eben diese 2 Effekte. Einmal also dieser Selbstkontakt, ja, ich will mich sicherer fühlen. Aber dann geht's ja auch, das ist ja unser Verbindungsmedium, ja. Wir stellen Resonanz her, die Schallwellen wandern durch die Luft zu jemand anders, ne. Es ist ja wahnsinnig, was wir mit der Stimme und Wörtern machen können. Dass das ja unser Medium ist als Menschen, um Vertrauen und Verbindung herzustellen, ne?
Ja, wir können dem anderen enorm viel Sicherheit geben. Und es ist egal, ob das jetzt Kinder sind oder Haustiere oder auch im Job oder das Publikum, das uns hört, auch im wirklich alltäglichen Gesprächen. Das fängt schon an der Kasse an beim Bezahlen. Also wir haben ja wenig Dinosaurier so in unserer oder Mammuts so, die uns bedrohen, aber wir haben trotzdem für den Klang so eine hohe Sensibilität. Also ich habe die Worte, ich kann darüber ganz viel sprechen, aber jeder von uns spürt in einem Bruchteil von einer Sekunde, ob er Lust hat, mit jemandem weiter sich zu unterhalten oder nicht. Und daran merkt ihr, wie wichtig Stimme ist. Also das ist viel wichtiger als der Inhalt. Und wir können die Gesprächsatmosphäre gestalten. Wir können gestalten, wie das Gespräch verläuft, ob der andere sich wohlfühlt. Wir können dem anderen das Gefühl geben, dass er sicher ist, dass er gut aufgehoben ist, dass ich ihm nichts Böses will. Und dann verläuft das Gespräch auch ganz anders, als wenn der so parat steht mit seinem Fachwissen und so Rede und Antwort stehen muss und da in Stress kommt, sondern dass der auch sein Nervensystem beruhigen kann. Und damit beruhigen wir auch das eigene und das des anderen. Und dadurch verlaufen die Gespräche ganz anders.
Dann machst du das ja auch für Führungspersönlichkeiten, ja, und im Unternehmenskontext. Da hat man ja früher gesagt, da gab es ja das die Great Man Theory. Die besten Führungskräfte sind große Männer mit einer tiefen Stimme. Also O-Ton, ja, das war so mit der Industrialisierung, hat man immer gedacht, ja, die großen Kerle, die dann so ein bisschen Leute, so müssen wir das machen, ja, geht mal rechts, geht mal links. Die hat man tatsächlich ausgewählt, ne? Und das ist ja so also was sich ja oft hält, diese Idee, eine tiefere Stimme klingt kompetenter oder souveräner. Ist das so oder hat das mehr mit der Atmung zu tun, wie viel Körper beteiligt ist an der Stimmbildung?
Also jeder von uns hat eine individuelle Stimmung, das heißt Indifferenzlage. Also so die Stimme, wo die so ausbalanciert ist mit unserer Atmung und der Muskelspannung von unserem Körper. Und die ist bei jedem ein bisschen anders. Ist auch so familiär bedingt, also je nach Bauplan des Menschen und so, wie die Nebenhöhlen geformt sind, das wird ja auch weitergegeben zu unseren Kindern. Und wichtig ist einmal, dass wir so in dieser ausbalancierten Lage zu Hause sind. Und das ist so die Sprechstimmlage. Und dann kommen da noch oben drauf Frequenzen und unten hin. Und wie hoch oder tief die Grundfrequenz ist, ist total egal. Also bei Männern, die haben einen größeren Kehlkopf, ein anderes Lungenvolumen, ja, andere Muskelzusammensetzungen oder stärkere Muskeln, die haben einfach einen tieferen Ton. Und Frauen haben tendenziell einen höheren Grundklang. Aber das, was da oben dazukommt und unten dazukommt, darum geht's. Mhm. Also die Obertöne und die Untertöne. Und die unteren Töne schwingen in unserem Körper. Also so wie bei den Instrumenten. Die großen Instrumente klingen tief, die kleinen Instrumente klingen hoch. Wenn wir also den Klang auch im Körper resonieren lassen, dann kommen da tiefere Frequenzen automatisch dazu. Aber wir bleiben trotzdem in unserer Grundfrequenz.
Also wenn ich die Grundfrequenz bei mir verschiebe nach unten, dann klinge ich nicht kompetenter, sondern dann klinge ich verklemmt. Ja. Also als würde ich was wegdrücken oder so.
Und wenn ich die Grundfrequenz nach oben schiebe, dann klinge ich auch nicht kompetent, ja. Und dann klinge ich eher so, auch als würde ich was wegschieben oder als würde ich was wegnegieren in mir, ja. Also wir brauchen unsere persönliche Stimmung. Und wenn wir die haben und wenn wir dem Klang das ermöglichen, dass er auch im Körper resonieren kann, ja, und in den Nebenhöhlen, dann zeigen wir uns als ganze Persönlichkeit. Also es geht nie dahin, das irgendwo hinzupushen. Das wird manchmal auch, kommt es auch so an oder wird vielleicht auch so vermittelt, das weiß ich nicht,
dass Frauen tiefer klingen sollen. Aber wenn sie tiefer klingen, dann klingen sie überhaupt nicht kompetenter.
Also in der Tiefe ist schon die Kompetenz, aber die Grundfrequenz, die ist individuell. Der Körperklang, der macht das dazu.
Weil interessanterweise kannst du ja an der Stimme nicht unbedingt erkennen, was jemand für einen Körper hat. Also manchmal denkst du ja, oh, das ist eine ganz große Person, ja.
Ja.
Und dann kommt da so ein kleiner Mensch auf dich zu und denkt, der hat so eine Stimme, ist ja krass. Ja, hätte ich vor mir einen Riesen gesehen, ja. Also eine große Person oder umgekehrt, frage ich mich auch manchmal, also was du sagst, es gibt ja manche Menschen, die sprechen nur hoch, auch wenn die 1,90 groß sind, ja. Und die scheinen auch nicht tief reden zu können. Ja, ich habe so eine Bekannte, und da sagte ich, du, ich sehe jetzt immer sehr hoch, könntest du mal, ja, und ging nicht. Ist das eine mentale Sache oder gibt es auch eine körperliche Ursache, dass manche einfach nicht so richtig in die Bauchstimme reinkommen?
Ja, das ist ganz stark auch der Körper. Also ich hatte mal eine junge Frau, die hat immer ganz hoch gesprochen und hat sich gewundert, dass das mit den Männern nicht so gut klappt, dass die sie nicht für voll nehmen.
Mhm.
Und dann ist rausgekommen und dann habe ich mit ihr gearbeitet und dann ganz schnell haben wir dann rausgefunden, dass sie, als sie im Wachstum war, so mit 13 mal einen Reitunfall hatte, da war ihre Wachstumsfuge am Handgelenk gebrochen. Und das ist eine sensible Stelle. Und dann hat sie so eine Schonhaltung eingenommen und dadurch, durch die Schonhaltung im Körper, hat sich auch ihr Kehlkopf nicht nach unten bewegt. Weil im Wachstum passiert so viel, da wird der Kehlkopf größer, der wandert ein bisschen nach unten, das Muskulatursystem balanciert sich neu aus und sie hat diese Schonhaltung ein Stück weit beibehalten. Und wir konnten das auch gut auflösen und dann war sie so in ihrem Körper, in der Stimme, die auch im Körper schwingt und dann hatte sie auch die Tiefe dazu und hat auch ihre natürliche Stimme gefunden. Also es hat oft auch körperliche Ursachen. Oder eine Frau, die hat so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und ihr geht's mit der Erkrankung grundsätzlich, das ist gut ausbalanciert, das geht ihr gut. Aber sie hat auch noch diese Spannung im Bauch und im Körper und in der Magengegend und im Darm so behalten, so innen, ja. Und dadurch ist die Stimme so ein bisschen zu hoch und sie spricht auch relativ schnell. Und sie ist Schauspielerin, sie kann viel mit ihrer Stimme machen, aber es klingt trotzdem, es ist trotzdem immer eine Spur zu hoch. Und dadurch, dass es ihr jetzt körperlich total gut geht, ja, war das nur noch so eine kleine Arbeit, so nach innen mit der Atmung, da auch nochmal in Kontakt kommen. Sie hatte so eine Schutzhaltung. Das hat oft was mit Schutz zu tun, also, und oft sind das so Punkte, wo sich das Emotionale, das Psychische mit was Körperlichem so kreuzt.
Mhm. Das ist spannend, weil es kommt mir jetzt auch der Gedanke, es gibt ja Menschen, so auch so Vorleser, die können 100 Stimmen machen.
Ja.
Ja. Rufus Beck, ja. Und dann Harry Potter, ne? Und du denkst, Gott, ja, da denkst, da sprechen doch irgendwie 100 Leute, ne? Und für jede Rolle hat er eine Stimme und er kann die simulieren und andere scheinen dann ein sehr kleines Spektrum zu haben oder kaum eins. Ja, eher so in der Variationsbreite. Wie würdest du das sehen? Was hat der eine, was der andere nicht hat?
Der eine hat mehr Training, so als der andere. Also Schauspieler lernen schon wirklich gut, mit ihrer Stimme umgehen zu können und da gut arbeiten zu können. Ich find's auch faszinierend, wenn die diese Stimme, die sie sich für einen bestimmten Charakter überlegt haben, wenn die dann auch immer sofort auf Knopfdruck wieder hochholen können. Das probiere ich manchmal beim Vorlesen mit meinem kleinen Jungen. Das geht mir schon auf der dritten Seite, weiß ich, oder auf der zweiten manchmal schon. Vergesse ich das dann so, wie eigentlich die Stimme klang, ja? Ich weiß ja, was das für ein Charakter ist, aber wie habe ich denn jetzt eigentlich die Stimme gemacht, ja? Das dann wieder genauso zu reproduzieren. Die haben einfach mehr Übung.
Mhm.
Und Stimme verändern und mit der Stimme bei sich selber ankommen und die eigene gesunde, diesen Klang zu finden, der zu einem gehört, diese Indifferenzlage, das kann jeder in 0,nix. Also mit mir in 0,nix. Und das dann in den Alltag zu übertragen, das braucht ein bisschen Begleitung, das ist dann das Nächste. Das kann ich gut begleiten, das kriegt auch jeder hin. Und auch so, dass es so langfristig auch wirkt. Und was Schauspieler da oder Synchronsprecher mit der Stimme machen, das ist großartig, das ist fantastisch.
Ja, Dirk Bach fand ich da auch mal ganz fantastisch, wenn er Walter Mörs vorliest.
Ja. Ja.
Ganz großes Kino, oder?
Ja. Oder der Pumuckl von Hans Klarin, ja.
Mhm. Ja, da gibt's schon tolle Künstler, ne? Ja, ich habe ja der Mann meiner Nichte hat ja auch mal ein Hörbuch eingesprochen und hat ja Stimmkunst studiert in Stuttgart. Ne? So ein Studiengang machen 8 Leute pro Jahr. Mhm. Der sagte auch so was Ähnliches, was du auch gesagt hast, die Stimme fängt den Füßen an.
Mhm.
Also wie du stehst, da fängt schon an, wie sich sozusagen der Klang entfalten kann.
Ja, und das hat auch für mich sehr viel mit Authentizität zu tun. die Art und Weise, wie wir stehen, wie wir unseren Körper spüren, da fängt das schon an. Also was ist denn eigentlich Authentizität? Ja, du hast es vorhin so da gesagt. Also es hat ja was mit echt sein und ehrlich sein und aufrichtig sein zu tun. Aber wie ist mir das denn? Und das fängt mit den Füßen an, also wie wir stehen, wie wir uns selber spüren und wie wir mit uns selber in Verbindung sind.
Ich finde also, ein Merkmal ist ja, spüre ich die Vibration in mir? Oder bin ich so hypnotisiert von meinem Gequatsche oder über das, was gequatscht wird, dass ich einfach nur in den Worten bin, aber nicht im Körperkontakt? Ne? Weil du sagst ja auch, also Haltung, man kann auch an der Stimme etwas über die innere Haltung des Menschen sagen. Und ich glaube, wir kennen das ja von diesen Formulierungen. Der Ton gefällt mir jetzt nicht. Das ist ja, weil dein Gegenüber irgendeine Stimme benutzt von der Teilpersönlichkeit, wo du denkst, ach, die Version von Martin, auf die möchte ich gern verzichten. Oder dieses so, allein wenn ich das schon höre, das ist ja auch so ein Ausdruck, wo wir an sich auf die Stimmlage reagieren.
Ja, das hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir mit uns selber sprechen. Wir übernehmen ja manchmal die Stimme von irgendwelchen Autoritätspersonen aus unserer Kindheit, dass wir so mit uns sprechen, wie unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Tante, unser Sportlehrer oder so, ja. Und wenn wir uns dabei erwischen, dass wir so mit uns selber sprechen, ist das wieder nicht geschafft. Oder ich bin ja auch blöd, ein dummes Huhn oder so, ja. Dann erzeugen wir innerlich so einen inneren Stress. Und dieser innere Stress, der macht was mit unserem Muskelgleichgewicht und mit unserer Atmung. Und deswegen rutschen wir da in eine andere Stimme. Und deswegen hören wir auch an der Art und Weise, wie jemand klingt, wie jemand selber mit sich in Kontakt ist, wie jemand mit sich selber spricht. Und dann wissen wir auch, inwieweit wir dem vertrauen können. Weil wenn der nicht gut mit sich selber spricht, das hören wir. Wir haben ein richtig gutes Gefühl für Menschen. Und wir wollen dann nämlich nicht, dass der so mit uns spricht. Und deswegen machen wir es dann lieber kurz und sind ganz schnell weg.
Ja. Und warum, wie kommt es denn eigentlich, dass ganz viele Leute ihre eigene Stimme nicht gerne hören? Ich kenne das ja auch von Podcasts, ne? Wenn die Leute dann sagen, oh Gott, dann habe ich einen Podcast gehört, ah, meine Stimme, ah. Oder bei einem selber, kennt man es ja auch, denkt so, oh, geht mir jetzt mein Klugscheiß dann so auf den Sack oder meine Stimme, was ist es eigentlich, die so eine Spannung erzeugt, wenn man sich dann selber auf Filmaufnahmen hört oder sieht oder eben auf Podcastaufnahmen?
Ja, das hat damit zu tun, dass wir unsere eigene Stimme anders hören, weil der Klang innen durch uns durchgeleitet wird. Es wird viel schneller verarbeitet als das, was über die Luftleitungen, das Trommelfell und Hammeramboss, Steigbügel dann irgendwann mal im Gehirn ankommt. Und wenn der Klang, unser eigener Klang, durch uns durchgeleitet wird zum Gehirn, da werden die oberen Frequenzen abgedämpft, weil da Muskeln sind und Blut und Wasser und Lymphe. Und wir hören unsere eigene Stimme viel tiefer, weil die hohen Frequenzen abgedämpft werden. Und wenn wir dann uns in der Aufnahme sind, hören, dann sind wir total irritiert über die Helligkeit, die da noch zu unserer Stimme gehört. Und das ist auch eine Übungssache. Also wenn wir uns selber öfter hören, dann
ja, ja, klar.
Und viel hören, dann wissen wir irgendwann, aha, das ist meine Stimme, so klinge ich, und bringen das so ein bisschen zusammen. Aber es ist immer trotzdem.
Die Selbstakzeptanz nimmt zu nach den ersten 10 Folgen eines Podcasts.
Genau.
Und jetzt bietest du ja verschiedene Art von Trainings an. Wir hatten schon gesagt, du machst mit Einzelpersonen, aber du machst ja, glaube ich, auch noch mehr, ne?
Ja, ich arbeite auch sehr gerne mit Gruppen. So bis zu 12 Leuten, weil man lernt so von den anderen auch immer sehr viel, wenn man so in der Gruppe zusammenarbeitet. So allein, wenn ich mit einem tiefer so in die Arbeit einsteige, dann lernen die anderen nebenbei so total viel und es macht auch super viel Spaß.
Du hast ja auch gesagt, die Stimme ist was wir immer trainieren können. Ja, und das ist ja auch so, ich sag mal, der Weg des Selbstentwicklers geht ja auch immer dazu, mach Musterbrüche, um mehr Altersaufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, damit deine Altersgewahrsein da ist. Weil wenn du keine Aufmerksamkeit hast in der Gegenwart, die irgendwie in der Gegenwart beteiligt ist, bist du Stimulus-Response, dann bist du Reizreaktion. Ja, und wenn du im Reizreaktionsmodus bist, dann kann ja ganz okay sein, du kannst funktionieren. Dafür haben wir genügend tierische Intelligenzanteile, um im Auto zu fahren und mit dem Kopf woanders zu sein. aber du kannst dich nicht entwickeln. Mhm. Ja, sondern das kannst du ja erst, wenn du Aufmerksamkeit hast und es zu irgendwelchen Unterschiedsbildungen kommt, ja. Und du irgendwie wahrnimmst, das ist so und das ist das, was ich eigentlich will, wenn du denn was willst. Ne? Oder einfach in der Beobachtung. Und da ist ja das Stimmtraining auch so eine Alltagspraxis, könnte ich mir vorstellen.
Ja, wir kriegen eine Bandbreite frei für Verbindung und Kontakt. Und weil wir uns selber besser spüren und dadurch auch besser verstehen.
Jetzt hast du ja schon ein paar Beispiele genannt, was man so im Alltag machen kann. Mhm. Vielleicht hast du ja noch so ein paar, wie man so sagen kann, ach, jetzt nach diesem Podcast interessiere ich mich mal für ein paar Tage für meine Stimme und mach mal ein kleines Experiment oder ein paar Experimente. Was sind denn so Klangexperimente oder Stimmexperimente, wo wir so ein höheres Gewahrsein vielleicht bekommen können?
Zuhören ist auch ein wichtiger Punkt. Gut zuhören, den anderen ausreden lassen und beim Zuhören die Atmung in sich selber spüren. Dadurch verändert ihr so viel in der Atmosphäre, also in der Gesprächsatmosphäre. Und wenn ihr dann antwortet oder noch eine Frage stellt oder wieder interagiert oder was von euch mit der Stimme preisgibt und antwortet, dann klingt eure Stimme auch gleich ganz anders. Also das Zuhören ist ganz, ganz wichtig. Das ist so die Vorübung, bevor man bei der eigenen Stimme anfängt. Und das andere ist Zunge kreisen, habe ich schon gesagt. Gurgeln ist auch eine gute Idee. Also wenn ihr was für eure Stimme tun wollt, gurgelt mal morgens, bevor ihr ins Büro geht, bevor ihr zur Arbeit geht. Ihr könnt es unter der Dusche machen. Da ist ja eh Wasser vorhanden. Oder auch nach dem Zähneputzen. Also gurgeln. Und die meisten von uns haben ja Zähneputzen so gelernt, dass man danach gurgelt. Und die meisten von uns haben es aber auch wieder vergessen. Und das ist eine super, super gute Stimmübung. Und Zunge kreisen kann man ja auch.
Immer wieder
mit
mal.
Mit dem Einkaufswagen an der Kasse machen. Statt das Handy. Also in all diesen Situationen, wo wir heutzutage das Handy rausholen und sofort gucken, habe ich eine neue Nachricht, habe ich eine Antwort, habe ich ein Like, keine Ahnung. Dann nehmt euch die Zeit und spürt mal eure Atmung und spürt und kreist mit der Zunge.
Für jede WhatsApp einmal Zunge kreisen.
Zum Beispiel.
Ja, es ist ja so schön, der Jens Korsen spricht ja immer von der gehobenen Gestimmtheit. Und jeder kann ja nur sich selbst stimmen. Du kannst ja keinen anderen stimmen. Weil es ja so ein Vorgang ist, der zu unserer wirklich eigenen Autonomie gehört. Und irgendwann wirst du ja auch aufmerksamer für etwas, was stimmig ist und was unstimmig ist. Und für die Stimmungen, die dich so umgeben. Und das finde ich interessant, wie viel eben schon allein in diesen Wörtern diese Verbindung von Stimme und innerer Haltung zum Ausdruck kommen. Ja.
Ja, und ich denke wirklich, wir können uns auf unsere Intuition da immer total verlassen. Wir können es vielleicht nicht immer intellektuell begründen oder nicht sofort, erst ein bisschen später, aber wir können uns wirklich darauf verlassen, warum wir auf bestimmte Sachen Lust haben oder nicht. Sogar, warum wir manche Sachen von uns wegschieben oder vor uns herschieben und die erst später machen.
Gibt es da so einen Aspekt über die Stimme, auf den du neugierig bist, wo du denkst, da gibt es da so Bereiche?
Bei mir, dass ich neugierig bin?
Ja, in deinem professionellen Umfeld, für dich, für andere.
Also das, was mich am meisten neugierig macht, ist immer, wenn Teilnehmer in Seminaren oder auch Einzelklienten mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Also ich finde das immer fantastisch, weil das bringt mich immer auf Pfade, die ich vorher noch nicht gegangen bin. Und deswegen kann ich es ja nicht beantworten. Und ich sage dann meistens auch, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber ich werde mich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Und wenn es in einem Jahr ist, irgendwann weiß ich das. Irgendwann finde ich das raus und kann das beantworten.
Was sind denn so typische Klienten, die zu dir kommen und auf welche freust du dich denn so am meisten?
Ich freue mich auf alle, weil ich meine Klienten wirklich immer total liebe. Also manche halten in ihrem Job Präsentationen, manche merken, ich fühle mich nicht so bei mir, ich kann meine Kunden nicht so begeistern, ich möchte mehr bei denen ankommen oder mit denen in Verbindung sein und fühle mich da nicht wohl. Es gibt Leute, die sagen, ich spreche so ein Dialekt, da fühle ich mich immer so unwohl, ich möchte, dass dieser Dialekt weggeht und ich trainiere dann so, dass sie ihren Dialekt behalten und dass sie ihre Persönlichkeit behalten. Aber dass sie sich wohlfühlen mit dem Dialekt, so. Weil Dialekt ist immer Heimat, das ist auch wichtig. Ja, manche machen eine große Veränderung beruflich durch, dass sie merken, also ich soll jetzt da auf der Bühne und vor größeren Teams oder also allein Teamleiter zu sein, das ist so eine riesige Führungskraft, ja, das ist so eine riesige Aufgabe, um da reinzuwachsen. Dazu ist es auch eine gute Idee, seine eigene Stimme zu kennen, weil dann kennt man sich selber und kann eine gute Atmosphäre im Team schaffen und gut in Verbindung gehen mit Menschen. Ja, und auch viele Selbstständige, die mit ihrer Dienstleistung, mit dem, was sie anbieten und wie sie es vermitteln, sich wohler fühlen wollen.
Jetzt könnte ich ja nach meinem Eigennutz fragen, und welche Tipps hast du für Podcastler?
Ah, Podcastler sind wirklich auch eine Lieblingszielgruppe von mir. Über die Stimme transportieren wir viel mehr über den Inhalt. Gerade, also am Telefon sagt man 88% Stimme. Weil die Körpersprache ist ja nicht da. Also die Art und Weise, wie wir den Körper bewegen, beeinflusst wiederum die Stimme. Die Stimme hat, ansonsten gibt es auch Untersuchungen, wo es heißt, es ist nur 7% der Inhalt und die Stimme so zwischen 38-88%. Also ihr verliert oder gewinnt die Hörer in der ersten Sekunde. Und der Zuhörer weiß sofort, ob er das aushält. Oder nicht aushält und ob er sofort wieder abschaltet. Ihr wisst, wie schnell ihr das Radio umschaltet im Auto. Ihr wisst es. Oder im Fernsehen. Wie viel Lust ihr da habt, zuzuhören oder nicht. Und für Podcastler finde ich das total essentiell. Super wichtig.
Also alle, die bis hier gehört haben, für die war das interessant oder spannend, über Stimmtraining zu hören und auch, was das mit Selbstentwicklung zu tun hat, mit Selbstkontakt und wie wir vielleicht auch gerade über die Stimme in eine gehobene Stimmtheit kommen. Danke, Elisabeth, für das wunderbare Gespräch.
Danke dir, Martin, das hat mir Freude gemacht.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.